Welcome to the BattleTech Podcast.
Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute sind wir nicht zu viert, sondern nur zu dritt, denn der Olli liegt darbt da nieder und deswegen muss heute der Onai, hallo Onai,
juhu,
und der Hoshi viel mehr erzählen. Hallo Hoshi.
Konnichiwa minasan.
Erstens mal gute Besserung an der Stelle an den Olli.
Genau. Heute, was wollen wir tun? Heute geht es um das Großartigste, das beste Haus, das Schönste, die Tollsten, das Lyranische Commonwealth, euer aller Lieblingsthema. Olli ist auch eigentlich ja ein geheimer Fan vom Haus Steiner und jetzt kann er es leider nicht bestätigen, aber so mein Gefühl ist, es ist eigentlich sein Lieblingshaus. Er traut sich es nur nicht zu sagen, ja.
Genau, und deswegen, dass wir jetzt an diesem ehrwürdigen Tag über Haus Steiner sprechen wollen und Olli liegt dann zu Hause nieder, das klingt schon wieder nach Davion-Sabotage. Die ESH ist auf jeden Fall bei der Sache dran.
Ich glaube, er hat eine Steiner-BPC getrunken und ist dann einfach umgefallen.
Oh, die war geil. Hast du eine gemacht?
Ich äußere mich hierzu nicht.
Ah, das hört sich nach Ja an, du bist der Tollste. Okay, bevor wir zum Thema kommen, haben wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe etwas gehört, dass, und ich sehe es auch im Video, Onai schläft jetzt nicht mehr alleine.
Nein! Genau, weil alle bösen Dämonen werden jetzt von Plüsch-Irby hinweggetackert. Also die Kickstarter-Kampagne ist vor wenigen Tagen, wenigen Wochen dann effektiv zu Ende gegangen. Diese letzten Sendungen sind zumindest für den EU-Raum angekommen. Für den asiatischen Raum dauert es wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen. Aber Onai ist begeistert. Onai hat seinen Plüsch-Irby.
Genau. Was sagst du zu den anderen Figuren?
Ich fand den Shylon von Tyrmiraborg, den finde ich auch echt cool. Der ist anderthalb Mal so groß wie der alte Shylon. Echt nettes Goodie. Ich habe mir mit dem Paket auch die limitierten Poster bestellt und die sind richtig geil. Das sind im Prinzip groß die neuen Cover Arts und die Limited Edition hat so einen Metallic-Effekt im Hintergrund und damit sehen die echt, echt fett aus, muss man schon sagen. Da haben sie sich reingehangen.
Cool.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob es den noch irgendwie gibt. Auf eBay kann man ihn kaufen für, was schätzt ihr, was der Plüsch-Irby verkauft wird oder angeboten wird im Moment.
40 Euro.
Dann hätte ich ihn gekauft. 178,50 Dollar.
Mhm.
Also 152 Euro und 8 Cent circa.
Das ist doch schon fast mehr als eines der Kickstarter-Pakete, oder?
Ja.
Ja. Alter Schwede.
Da wollen ein paar ihre Püppis refinanzieren.
Ja, nur einer. Also ist nur einer drin im Moment.
Okay.
Ich werde aber mal die Suche speichern. Weil ich, das ärgert mich irgendwie, da habe ich irgendwie nicht gecheckt. Plüsch-Irby. Ist aber auch schon ewig her, oder?
Mhm.
2 Jahre? 3?
Ja, über 1,5 Jahre.
Ja, also solltet ihr einen Plüsch-Irby haben und sagen, nein, ich weiß nicht, ihr möchtet ihn vielleicht spenden an mich. Ich würde mich opfern und ihm ein gutes Zuhause bieten.
Glaubt ihm nicht.
Doch. Ganz, nee. Ganz gut würde ich damit ihm.
Nee, Steiners mögen nur Atlanten.
Was sagst du dazu? So einer wie dich beim Dennis, ratatata. Irby sagt nein.
Genau.
Oh.
Für einen Ike müsst man einen Plüschatlas rausbringen.
Mhm.
Würde ich auch nehmen. Der würde ja direkt super an meinem neuen Plüsch-Irby, den ich dann von jemandem bekomme.
Der würde den zerbellen.
Nein, er würde mit ihm spielen und mich beschützen.
Mhm.
Mhm. Okay.
Gemeinsam das Steiner Scoutland machen.
Ah, die laufen ja sich nicht davon.
Das stimmt. Apropos nicht davonlaufen und Scoutlanzen. Es gibt jetzt auch Scoutlanzen bald aus der PS4 und PS5 von MechWarrior 5.
Genau. Das hatte ich auch nicht auf dem Tableau bis vor 10 Tagen, 2 Wochen. Da kam das Announcement, dass mit dem neuen DLC, den sie raushauen, auch gleichzeitig der Release auf PS4 und PS5 ist von MW5. So wie ich das gelesen habe, ist das allerdings so, dass wenn man da MW5 zockt, dass man dann nicht mit seinen Kollegen zocken kann, die auf der Xbox bzw. am PC spielen können. Warum, weshalb, weswegen, man wird es nie erfahren. Es sind nicht nur der Release auf der Sony-Plattform, der da mitkommt, sondern es sind auch einige Updates, die für MW5 interessanten neuen Content bringen. Dieser neue DLC heißt Kestrel Lancers. Es sind viele interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel, dass man zwischen den Cockpits jetzt wechseln kann, der Lancemates. Und für mich, das absolute Highlight, Mech Melee Combat. Das heißt, wenn man keine Munition mehr hat oder wenn einem sonst der Gegner viel zu nah auf die Pelle rückt, einfach die rechte gerade hilft da meistens aus, um sich des bösen Gegners zu erwehren.
Ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert, ja.
Aber er kommt doch nie nah genug ran, weil man ihn vor allem mit Lerms wegmacht, oder?
Ja, das kann man machen, aber wenn man es richtig macht, schießt man erst dann, wenn man das Weiße im Auge sieht.
Genau. Oder man springt mit dem Katana aus dem Cockpit und erledigt ihn.
Genau. Spider-Kung-Fu.
Genau.
Okay. Also während ihr rausspringt und mit dem Katana auf einen zurennt, lasse ich einfach die Raketen fliegen und hab Spaß.
Aber ich finde, dass das also auf PS4 und PS5 keine Cross-Plattform gibt, wieder ein bisschen irgendwie befremdlich. Weil eigentlich sind die ja im Battle mit Epic Games, ne? Und eigentlich stellt ja Epic Games über einen Epic Workshop den Developern zumindest alle Möglichkeiten zur Verfügung, komplett Cross-Plattform zu sein. Theoretisch sogar auf der Switch, ne? Also wundert mich das wieder mal. Aber
geht es denn mit der Xbox-Version?
Xbox und Computer können zusammen spielen.
Ja, aber das ist klar, weil du spielst ja, wenn du Windows 10 hast, sowieso quasi im Xbox-Netzwerk, ne? Also wenn sobald der Epic Launcher läuft oder Steam läuft, bist du im Xbox-Netzwerk.
Ah, okay.
Ich bin gerade am Überlegen, ich hatte mal Star Wars Battlefront gespielt. War das da auch schon, dass man Cross-Plattform spielen konnte oder war das auch strikt getrennt? Ich bin mir nicht sicher.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich meine,
also, vor allem Battlefront 1, keine Ahnung, aber Battlefront 2 geht, glaube ich, Cross-Plattform.
Naja.
Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber gut, ja.
Genau sagen. Ist das nicht sogar bei Xbox Ultimate im Game Pass? Ich meine mich zu entdecken. Ich weiß aber nicht, ob der DLC mit drin.
Das Grundspiel könnte es sein. Die DLCs weiß ich jetzt nicht.
Ich guck mal. MechWarrior. So, MechWarrior 5 mit Game Pass. Übrigens Battletech auch. Sogar die Mercenary. Also Battletech ist inklusive den Add-ons drin, 5 Mercenaries ist an Heroes of the Inner Sphere ist auch mit. Nee, das muss man kaufen. Ist aber günstig.
Okay.
17,99.
Ja, cool.
Also dann wird das andere dann auch da.
Ja, ich warte mal ab, wie der Melee-Combat funktioniert und dann entscheide ich mich. Na, ich will zuerst mal die ersten Test-Videos sehen.
Genau.
Okay, apropos entscheiden. Es gibt ja etwas, wo du dich wahrscheinlich nicht entscheiden musst. Das ist die neue Ausgabe des Schrapnells.
Am 13. September ist das neueste Magazin rausgekommen. Also wer es bisher noch nicht gehört hat, aber Schrapnell ist im Prinzip das offizielle Battletech-Magazin. Das erscheint so alles Vierteljahr. Das ist nicht ganz so regelmäßig. Es sind wieder ein paar Geschichten drin von unseren berühmt-berüchtigten Autoren. Also Blaine Lee Pardo ist dabei, Jason Schmetzer, aber auch Craig Reed Jr. und Clark Avery. Sind wieder ein Mix aus den unterschiedlichen Zeitschienen. Sind wieder interessante kleine Gimmicks drin, die man auch beim MechWarrior Rollenspiel verwenden kann. Und ist echt wieder ganz nett geworden. Freue ich mich drauf, das durchzulesen.
Ah, cool. Ja, und wenn ihr bei diesen News auf dem Laufenden bleiben wollt und auch auf Facebook seid, dann nicht vergessen, HBG Station auf Facebook auch zu abonnieren. Da kriegt man immer die neuesten News dann frei Haus geliefert.
Mhm. Echt, was so News hat er auch, oder?
Es gibt auch einen Newsletter, ja, auf hpgstation.de.
Und einen RSS-Feed könnt ihr euch
auch. Einen RSS-Feed gibt es auch. Also, das ist, wie man sich's will, ja, Facebook, RSS-Feed und so weiter. Kann man sich das alles reinholen.
Gibt es den, als PDF gibt es den bestimmt auch, oder?
Den Schrapnell?
Ja, den gibt's, also kannst du dir auf Amazon runterladen, in den gängigen E-Book-Formaten. So, alles kein Problem.
Und was kostet der?
Der kostet um einen Zehner herum. Ich glaube, gedruckt ist 13. Das ist, ihr wisst es, ne, wie aus dem letzten Podcast, der Owner, der liest Bücher. Ich mag halt Papier und deswegen habe ich mir dann direkt erstmal das als Paper aus Papier bestellt.
Das heißt, die schicken dir das dann, hast du da ein Abo oder?
Nö, das ist, ich gucke dann, was, ob das gerade, ob gerade was Neues gekommen ist auf Battletech. Es werden ja jede Menge Bücher in der letzten Zeit released. Unter anderem auch die MacWarrior Dark Age Reihe bekommt ein Re-Release, was eigentlich ganz hübsch ist, mit überarbeitetem Artcover vorne drauf.
Mhm.
Also da sind sie schwer am Arbeiten. Auch, also im Prinzip das ganze Battletech-Franchise, das startet gerade so ein bisschen durch. Die Audiobuchreihe wird immer vielfältiger. Da kann man bei Audible, kann man da alle paar Wochen sehen, dass da was Neues dazugekommen ist. In guter Qualität, muss man sagen.
Gibt's die auch bei Spotify? Das habe ich jetzt noch gar nicht geschaut.
Ich habe bei Audible halt ein Abo, deswegen gucke ich bei Spotify nicht rein. Aber es kann durchaus sein, ja.
Schau einfach mal.
Mich haben nämlich jetzt viele darauf aufmerksam gemacht, dass viele Hörbücher jetzt auch auf Spotify sind. Und dass sie zum Beispiel die ganzen Barry Roden Hörbücher haben es nämlich auch auf Spotify rüber transferiert. Was mich gewundert hat, weil es gibt ja über 2000, glaube ich. Also es ist eine ganz schöne Menge.
Ich habe mal geschaut. Battletech, also wir sind, glaube ich, der einzige, der Battlepod ist bei den Folgen der einzige, den es gibt. Podcast gibt es noch ein bisschen, ein paar andere auch noch. Universo, Battletech, Renegade, HPG. Aber ansonsten, die Hörbücher sehe ich hier nicht. Alben sehe ich nur den Soundtrack von Battletech, also vom Rundenstrategiespiel.
Nee, dann wird es nicht geben, weil normalerweise kriegst du das Ganze gleich oben gelistet.
Mhm.
Bei den meisten Hörbüchern, die ich gesehen habe.
Ja. War nicht, hat nicht Ulysses auch was jetzt gerade erst Battletech neu gemacht? War da nicht irgendwas? Oder täusche ich
mich? Ulysses hätte ich jetzt nichts gesehen, ne?
Ich habe auf APG Station, glaube ich, was gelesen. Und dass die irgendwas gemacht haben. Also ich habe Ulysses auch mal angefragt nach dem Interviewstand. Frage, wie es da so ausschaut, aber da habe ich noch nichts gehört. Naja, okay, er hat nichts rausgeschrieben von Ulysses. Ich habe jetzt nur nach Ulysses gerade gesucht, bei HPG.
Oh.
Mhm. Sobald wir also von Ulysses irgendwelche Infos haben, werden wir die nachreichen. Weil wenn die da jetzt so abgehen, wäre es natürlich schön, wenn die es auch übersetzen.
Genau.
So, dann in der vorletzten Folge, ich glaube vorletzte war es, ging es ja um Warhammer 40k-Fans oder Warhammer-Fans, die jetzt alle sagen, Games Workshop ist böse und deswegen spielen wir jetzt alle Battletech.
Ja, also das scheint jetzt immer häufiger zu werden. Also man sieht da einen richtig gewaltigen Move im Moment zum, sage ich mal, herkömmlichen Battletech-Brettspiel vor allem. Also jetzt nicht so sehr Alpha Strike oder irgendwas, ne?
Mhm.
Sondern eher Traditional Battletech. In den ganzen Battletech-Foren wird auch schon drüber diskutiert, ob das jetzt gut ist. Ich finde es auf jeden Fall gut, ja, weil jeder Spieler mehr belebt Battletech. Und ob die jetzt vorher Warhammer gespielt haben oder Mensch ärgere dich nicht, ist mir eigentlich egal. Ja. Sondern mir geht es darum, dass das Franchise quasi erhalten bleibt und belebt wird. Und das findet im Moment, glaube ich, ganz gehörig statt durch die Leute. Und vor allem gibt es da auch wirklich schöne Sachen, weil ich habe da auch so ein bisschen in den Warhammer 40k-Foren, die nicht zensiert werden von Warhammer 40k-Fanboys, mal nachgestöbert. Und die Jungs haben ja wirklich, was jetzt an so Püppis bemalen und Dinge angeht, wirklich was drauf teilweise. Also gibt es dann wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Und vor allem sind es dann teilweise auch so Leute, die sich da wirklich reinhängen, also die dann so Hörbucher, Binge hören und das Lore in sich aufsaugen oder Sana von vorn bis hinten durchlesen. Also die sich dann da sofort reinsteigern, ja. Und das finde ich toll. Also wenn sich Leute damit mit der Materie so super beschäftigen, vielleicht auch noch unseren Podcast hören, weil man da so viel lernen kann. finde ich das wirklich eine tolle Geschichte. Das heißt also, jeder Warhammer 40k-Fan, der hier zuhört und auf Battletech gekommen ist, erstens mal hört euch die alten Podcasts an, da kann man viel lernen. Und willkommen an Bord, wir lieben euch.
Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der spielen will, ist herzlich willkommen.
Ich glaube, wir hatten eine Frage auch mal bekommen, ja, wie sieht denn das da aus, wenn man da spielen will, muss man denn da die richtigen Einheitsfarben haben? Also korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Also bei den ganzen Spielen, die ich bisher gemacht habe, ist der Einzige, der sich maximal aufgeregt hat, wenn die Unit nicht in einer Unisono-Farbe, also in einem Camo bemalt war, war ich, weil ich diesen Anspruch an mich selbst habe. Aber ansonsten ist es vollkommen Wumpe. Man kann einfach Max cool anmalen und sie dann halt gegeneinander hetzen und dann ist schön. Man muss nicht entsprechend 40k-Lore halt alles dementsprechend in dem richtigen Korn rot und Skull White irgendwas Gedönsrad bemalt haben. Kann man machen, muss man nicht. Bekommt man nicht den Kopf für abgerissen. Und um da dann auch wieder so ein bisschen in den Lore reinzukommen, klar, man wird ja in der letzten Zeit auch viel zugeschmissen mit irgendwelchen Source-Büchern, wo drin steht, welche Unit welche Paradefarben hatte und so weiter und so fort. Aber wenn man ganz am Anfang die ersten Source-Bücher durchliest, die ersten Szenario-Bände, zum Beispiel von den Kellhounds, Sorensen Sabers und sowas alles, da werden die Bemalmuster auf den Mechs beschrieben und die waren teilweise echt kunterbunt. Mhm. Und die sind trotzdem in einer Unit mitgelaufen. Also genau, muss man cool aussehen.
Es ist auch wirklich lore-technisch so, dass halt ja, gewisse Einheiten gewisse Farben hatten. Ja? Also so wie zum Beispiel auch die 36. Dieron Regulars hatten ja als Paradefarben Weiß und Gold, was jetzt am Schlachtfeld nicht unbedingt Sinn macht, weil so ein weiß-goldener Mech zum Beispiel im Dschungel sticht halt doch schon ein bisschen raus. Ne? Oder auch bei Nacht vielleicht nicht so toll. Ja? Also irgendwie eine blöde Farbe. Das sind dann meistens Farben, wo es halt, keine Ahnung, vier Mechs gibt, die bei einer Parade als Aufstellungsmechs halt genutzt werden. Ne? Oder welche, die halt schnell mal umgespritzt werden, ne, für die Parade. Aber das sind nicht die Farben, mit denen die normalerweise rumlaufen. Genauso wie die Standard-Unit-Farben. Also ich glaube, es gab sogar, es ist bei irgendeiner Beschreibung in einem Buch, dass einer sogar sagt, wow, Da sind drei Davion Heavy Guards, die sogar die richtigen Farben haben, so nach dem Motto. Ja. Und der Rest, also es ist typisch eigentlich für die Zeit auch, in der viele Gefechte ablaufen, also in den Nachfolgekriegen, dass alles als Mech halt hergenommen wird, was man irgendwie finden kann und zusammenschustern kann, um's lauffähig zu machen. Ja. Und da wird dann nicht mehr viel darauf geachtet, welche Farben das jetzt hat, ja. Dass natürlich, keine Ahnung, bei der Krönung vom Hanse Davion die 12 Mechs in Paradefarben dastehen, sicher. Oder dass die zwei Griffins rechts und links vom Thron von Katrina Steiner die richtigen Farben haben, das natürlich, ja. Aber sonst ist das eher, ja, wie es halt passiert.
Mhm. Genau. Man muss ja auch sagen, im Zweifel bin ich halt irgendeine seltene Einheit und habe genau, die Sachen
dann ist sowieso egal.
Alles egal.
Genau, aber ich darf nur so an grandiose Paradefarben in Anführungsstrichen von den Ghost-Regimentern hinweisen, die ja wie die Yakuza halt im Prinzip so einen Tattoo-Style haben, wo jeder Mech in sich ein bisschen anders aussehen darf. Also feel free. In jedem Fall an alle Warhammer-Spieler, die jetzt vielleicht zuhören und sich dem Battletech-Hobby annähern möchten, einfach nur cool malen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache mal ein schönes Spiel.
Genau, ja.
Ich habe es übrigens jetzt rausgefunden, was Ulysses hat angekündigt, und zwar den Proliferations-Zyklus.
Mhm. Der ist...
Profilation. Irgendwie so. Der kommt ab dem 30. September, werden die ersten 6 Bände in monatlichen Abständen auf Deutsch erscheinen. Ich zitiere die HPG Station vom 27. August. Band 7 ist, schreibt er hier, ist bislang nicht gelistet, aber noch kommt, sagt Ulysses nicht. Und mal gucken. Also, wenn Ulysses mit mir reden will, ich, also Vielleicht haben sie nur meine E-Mail vergessen. Wird mal nachfragen. Dann werden wir mehr erzählen.
So ist es.
Okay, so, dann haben wir das auch. Das haben wir dann aufgeschrieben. Wir haben gleich noch die User-Fragen, aber vorher noch, es gab ja die Gen Con. Mhm. Zum Thema Battletech. Auch hier hat uns HPG Station schön was Schönes erzählt, und zwar die Megamets. Also Megamet, das ist also große, ja, Dingskarten, die über zwei Tische groß sind praktisch. Die dürfen nicht, die sind jetzt anziehen, weil Megamet ein eingetragenes Markenzeichen von Chessex ist. Mhm. Und die haben ein CND, ein Cease and Desist an Catalyst geschickt. Und ja, jetzt darf es nicht mehr Megamet heißen. Jetzt müssen sie es halt anders benennen und neue Dinge drucken. Wie heißt das? Karton. Es sind aber, sieht aber schön
einfacher als das.
Ja. Erinnert mich ein bisschen an Ollis Fahnen, die er sich hat drucken lassen. Also Olli hat zwei Hexfelder auf Fahnenstoff sich drucken lassen, die wir dann schön immer auf den Tisch legen können. Genau. Dann habt ihr sonst irgendwas vom GenCon? Gab es da irgendwas Interessantes? Habt ihr da irgendwas gehört?
Das sind halt, wie auf jeder GenCon, ist da halt ein riesen Diorama von Battletech. Hm. Was aufgestellt worden ist. Diesmal war es das Thema Arcturus Rising. Das war also auch etwas, ich glaube, aus der E-Clan. Bitte?
StarCraft, oder? Arcturus Minsk?
Wir reden über Battletech.
Ach so.
Arcturus. Ja. Arcturus Garde, Haus Steiner. Kennst du noch nicht. Haben wir den Podcast.
Woher denn?
Gib uns 20 Minuten.
Ich bin gespannt.
Nee, es ist eine große Tradition, dass auf der GenCon sehr ein großes Diorama präsentiert wird von Battletech. Das auch gerade zu der Zeitlinie, die beackert wird, da dann zu passt. Da waren über die Jahre hinweg wirklich hervorragende Dioramen mit Künstlern, die halt da dementsprechend ihre Miniaturen zu beigestellt haben. Die wirklich, 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 die sind heftig. Und dieses Jahr hat es wieder stattgefunden. Man kann sich die Bilder auf Camo Specs Online angucken. Die ist übrigens auch eine sehr gute Seite, wenn man sich Inspiration suchen möchte, wie man seine Pippis bemalen möchte. Es ist wieder hervorragend geworden. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil ein paar Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Schickst du mir den Link mit den Bildern? Kann ich das verlinken?
Selbstverständlich.
Super. Dann, wenn Hoshi nichts mehr hat, würde ich zu den Leserfragen, Hörerfragen kommen.
Bitte, bitte.
So, das ist jetzt ein bisschen noch aus dem August. Wir sind jetzt schon Ende September. Da ist nichts. Genau. Hier hatten wir eine Frage von Tom. Was hat Tom geschrieben? Liebe Battle Podcast, in den letzten Wochen, also seit Beginn der Sommerferien in Bayern, er ist Lehrer, ist einiges passiert. Bei einem Spiel X-Wing 2.0 erwähnte ein Gegenüber Battletech. Und er musste halt nicht lange überlegen und hat sich an Mech Commander und Mech Warrior erinnert. Ja, also hat er danach, war er angefixt und ist jetzt stolzer Besitzer einiger Boxen und Bücher und hat auch schon Mech Warrior 5 für sich entdeckt, das Battletech Taktikspiel, und hört natürlich unseren Podcast. So, er hat einige Fragen. Und zwar, gibt es etwas, wovon Hoshi keine Ahnung hat?
Synchronschwimmen, komplettes Mysterium.
Wir fragen uns das auch.
Ja, also meine Antwort zu ihm war, die ich jetzt auch hier, also ich glaube, die Antwort weiß Hoshi selber nicht und damit weiß er etwas, was er nicht weiß.
Ja, unnützes Wissen, das behalte ich einfach.
Ja. Dann die Frage, warum mag niemand Haus Davion oder Davion? Wahrscheinlich, weil niemand weiß, wie man es jetzt wirklich aussprechen muss.
Das stimmt ja nicht, dass man Haus Davion nicht mag. Nur Haus Liao ist irgendwie lustig und sie haben knusprige Ente. Das heißt, das schiebt sich schon mal nach vorne. Haus Steiner ist zwar blöd, aber zumindest haben sie ein gutes Bier. Die Liga freier Welten, ja, das ist sowieso irgendwie irgendwie halt, ne? Und deswegen muss man einfach dann die Davions hassen, ne? Vor allem als Kurita natürlich. Die Davions werden da anders drüber denken, nehme ich an. Die werden vielleicht uns Kuritas hassen.
So, also nicht hassen, sondern von mögen gesprochen.
Also von meinem Standpunkt her, das ist, wenn man sich mal so anguckt, was die Vereinigten Sonnen bzw. Haus Davion so alles geschafft hat, waren die aus meiner Sicht immer sehr stark mit Plot-Armor versehen. Mag natürlich jetzt auch jemand argumentieren, ja, da gibt's aber den Hanse Davion und das ist voll der schlaue Fuchs. deswegen klappt das auch immer. Ja, das ist so, für mich ist das halt zu nett, zu sauber, zu toll. Es ist schwer, dann da halt dementsprechend so einen richtig eklatanten Makel halt rauszugucken, weil ohne ihn mag keine perfekten Sachen.
Genau, die Welt ist einfach nicht schwarz oder weiß, sondern grau.
Hm. Und rot. Mit dem Drachensymbol drauf.
Genau.
Okay, dann die Frage, was treibt Haus Liaro und Marik eigentlich die ganze Zeit?
Ja, da werden wir da natürlich einen Podcast dazu machen, ja. Und dann werden wir das sowieso ergründen, sage ich mal.
Spoiler an der Stelle. Die Liga freier Welten ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter, Start. Ist eine Hochkultur gewesen, bis es von diversen Atombömmchen irgendwie zerrissen worden ist und es da irgendwie evolutionär genau in die andere Richtung ging. Und dann kam halt ein paar Aufeinanderfolge von schlechten Herrschern, die halt diesem armen kleinen Haus den schlechten Ruf verpasst haben. Und die Liga freier Welten ist aufgrund ihres politischen Aufbaus, dadurch, dass da eine, ja, so eine Pseudodemokratie eingerichtet ist, in sich selbst zerstritten. Was dazu führt, dass die sehr mit sich selbst beschäftigt sind und relativ wenig mit den anderen angrenzenden Staaten.
Genau, sie waren mal stark in der Weltpolitik, sind es jetzt aber nicht mehr ungefähr so wie die Deutschen.
Genau, genau. Demokratie funktioniert halt einfach nicht.
Genau. Mhm. Rückeinführung der Monarchie.
die Atombomben, war das im Dschihad oder war das vorher?
Nee, das war schon vorher.
Vor der Ares
Konvention. Genau, und dann auch noch ein paar Mal, aber wahrscheinlich irrtümlicherweise nach der Ares Konvention, weil man hatte die da und was soll man mit den Dingern machen?
Unfälle, bedauerliche Unfälle.
Genau. Mhm. Wie die Schiffswerft auf Dairon. Mhm. Steiner Kriegsschiffe. Puff. Ne? Mhm. Ja.
Also vielleicht sind ja auch die ganzen Haus Liao Oberhäupter deshalb ein bisschen verrückt, weil sie ab und zu ein bisschen zu viel Strahlung abbekommen.
Mhm. Genau, und Sun Tzu Liao leuchtet deswegen auch nachts nach. Naja, gut. Man
ich
weiß
bin es gespannt. Nicht. So, dann die vierte Frage. Ob wir eine Folge oder auch mehrere über die hausexklusiven Mechs der einzelnen Fraktionen machen können?
Oh, das kann man schon machen, ja. Da gibt es ja ein paar schöne. Über alle wäre wahrscheinlich verdammt lange Folge, ja. Weil es gibt ja eine ganze Armada an Haus-Mechs, sag ich mal. Terroristisch, beziehungsweise Haus-Varianten von Standard-Mechs, ja. Aber ich sag mal, vor allem so wirkliche Ikonen der Häuser, das könnte man schon mal machen. So die Ikonen der Häuser. Mhm. Das ist sicher was, ne?
Ja. Okay, ich pack's mal in unseren Backlog.
Genau, übrigens an der Stelle schon Spoiler-Alert, hört euch da ganz genau den Podcast, den wir wahrscheinlich irgendwann Anfang 2022 machen, über Haus Liao, weil deren Mech-Entwicklung ist sehr interessant.
Mhm.
Und ist auch für die Klaner ganz interessant. Was der Owner damit meint, wird er dann in 3 oder 4 Podcasts hören.
Ja, ist nämlich sehr unterschätzt.
Mhm. Na, dann bin ich mal gespannt.
Die hat nämlich echt, also Haus Liao, die Kultur, also es wird sowieso sehr, sehr spannend, weil die sind eigentlich total cool. Die hatten nur das Problem, dass so ein verrückter Diktator das alles gelenkt hat immer, ne?
Mhm. Mhm.
Sonst wären es nämlich, glaube ich, viel, viel größer geworden, als sie sind.
Mhm.
Ansonsten, Tom ist noch froh, dass er den Kickstarter verpasst hat. Ansonsten müsste er eine Niere verkaufen. Das hat er jetzt so nicht geschrieben, aber das ist meine Vermutung. Und er hat die Armored Combat Box nicht gekauft, weil sie überall ausverkauft ist. Also wenn irgendjemand mal weiß, wo es die noch gibt, dann sagt uns Bescheid und wir werden Tom berichten oder schreibt einfach in unsere Kommentare und dann sagt Tom einfach mal hier auf der Webseite mal schauen.
Also eine ganz gute Anlaufadresse ist immer fantasywelt.de. Da hat man einen ziemlich guten Überblick, was gerade im Zulauf ist. Ja, momentan an Battletech-Pippis ranzukommen, ist echt schwer. Zumindest die frisch aus der Kickstarter-Kampagne rausgekommen sind. Sind in 3,5 Wochen ist auch die Spielemesse in Essen. Da werde ich die Augen offen halten, was es da so gibt, aber ich würde auch davon ausgehen, dass da Battletech-Zeug vom Kickstarter, das, was gerade frisch rausgekommen ist, auch im kommerziellen Verkauf, wird wahrscheinlich nichts mehr da sein.
Alternativ kann ich den Ultra Comics in Nürnberg empfehlen. Die haben jetzt keine, die haben zwar einen Online-Shop, aber das sind, glaube ich, nur Einzelstücke. Da einfach mal anrufen und fragen. Die verschicken das Zeug auch. Dort zahlt ihr, also überweist ihr zahlt per PayPal und dann packt die das rein und schicken den UPS-Mann. Die haben auch sehr viele, auch vom Kickstarter habe ich schon was gesehen. Also die sind immer ein guter Anlaufpunkt, also kann ich echt empfehlen, den Laden. Dann Bastian fragt nach einem Deep Dive ins Haus Liao. Haben wir jetzt auch schon beantwortet. Tun wir. Wir brauchen da nur, keine Ahnung, irgendwelche Substanzen, um es auszuhalten.
Wieso? Haus Liao ist cool. Knusprige Ente, Pflaumenwein, was will man mehr?
Liao süß-sauer.
Genau, Liao süß-sauer. Beschreibt, so. Das ist das einzige Gute, was nämlich sogar Stackpole beschreibt. In all seinen Büchern kommt eigentlich Liao relativ schlecht weg, bis auf das Essen. Es gibt eine Beschreibung, wie Kai Ellert Liao quasi in einem Restaurant mit seinen Freunden isst, ja, und da wird sehr ausgiebig das Essen beschrieben, was normalerweise in keinem Battletech-Roman der Fall ist. Aber das ist einfach, weil Stackpole so gerne chinesisches Essen hat.
Okay. Dann hat uns der Eike geschrieben, der einen Verein jetzt gegründet hat, inzwischen wahrscheinlich schon. Und zwar der Verein nennt sich Dicing Krakens aus Münster-Hiltrup. Und ein wesentliches Ziel in dem Verein ist es, Interessierten den Zugang in das Hobby Brettspiele, Tabletop und Wargaming etc. zu ermöglichen, unabhängig von ihrer ökonomischen Situation. Also wenn ihr da Interesse habt, googelt die mal. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber da gibt es bestimmt eine Webseite. Und er hat uns ein paar Fragen gestellt. Warum sollte man die Innere Sphäre-Fraktion spielen? Weil sie cool sind. Warum sollte man Clan spielen? Sollte man nicht. Die sind alle overpowered. Das macht doch keinen Spaß. Hat eine solche Entscheidung Vor- und Nachteile für mich? Ja klar, wer Claner spielt, der hat ja immer gute Würfel. Deswegen ist das ja einfach. Sind Sourcebooks so etwas wie die bekannten Codices von Games Workshop? Ich glaube ja, oder?
Ja, es geht halt sehr, also die Sourcebooks gehen teilweise wirklich sehr, sehr tief in dem Ganzen. Ich habe jetzt nie so ein Games Workshops Ding wirklich komplett durchgelesen. Das heißt, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber die Battletech Sourcebooks gehen halt teilweise wirklich sehr in die Tiefe und sind sehr detailliert ausgeführt.
Es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich kaufe mir das Sourcebook Steiner und da ist dann alles über die Steiner Battletechs drin, sondern es ist ja eher nach Jahren. Dadurch, dass wir auch eine Entwicklung haben, ist halt in jedem Jahrbuch, sage ich mal, neue Entwicklungen über alle Fraktionen drin. Es ist nicht ganz zu vergleichen, aber es geht in die Richtung.
Genau. Also da gab es das, was halt bei den Warhammer Codices ist, das war es schon immer. Es ist so, dass halt man hat Space Marines gespielt und um die halt auseinanderzuhalten, gab es die in unterschiedlichen Farben und die haben dann halt auch irgendwelche minimalen Boni hier, Mali da gehabt. Das hat sich dann ja dann in der Games Workshop Orgie dann dazu entwickelt, dass es dann spezielle Units gab, die halt nur in bestimmten Fraktionen gedient haben und in anderen wiederum nicht. Und die haben sich dann auch noch stärker in den mit den Werten und den Eigenschaften unterschieden. Und bei Battletech war das eigentlich früher nichts anderes als einfach nur ein Geschichtsbuch. Das waren so die ersten Sourcebooks, die rausgekommen sind. Dann ist später ein bisschen dazugekommen, dass man gesagt hat, ja, ist okay, dieses Regiment ist vorzugsweise ein Medium Raider oder halt ein Heavy Assault Unit. Und erst in den letzten Source-Büchern für Haus Kurita, Haus Liao und so weiter und so fort, Mercenaries, findet eine stärkere Differenzierung statt, wo halt die Boni für Alpha Strike zum Beispiel stärker hervorgehoben werden, wenn du so eine Unit spielst. da findet dann schon mehr eine Differenzierung statt. Aber ich sag mal so, das muss man ja, so nicht spielen.
Ist eher so ein Flavoring, das man spielen kann. Ja. Also vor allem gibt es ja dann auch noch die Technical Readouts dazu, ja, die ja immer alle Macs der Zeitperiode, für die das Technical Readouts ist, quasi angeben. Ja.
Dieses Jahrbuch, von dem ich erzählt habe.
Und genau, und wo dann aber so auch die Varianten der einzelnen Häuser von diesen Macs auch drinstehen, ne? Beziehungsweise ob diese Macs in anderen Häusern vorkommen oder so. Ja.
Wobei man sagen muss, das ist, lest euch die Romane durch, ist egal, das Ding, das kann so schick neu sein, wie es gerade ist. Ein Roman später kann es sein, dass auf der Gegenseite damit rumrennt, weil er gerade dieses Modell halt gerade erbeutet hat auf dem Schlachtfeld.
Genau so ist es.
Passiert.
Alles ist möglich.
Ganz genau.
So, dann war noch die Frage wichtig, und genau nennt man die Bemalung Fraktionsfarben, das haben wir ja schon. Und dann fragt sie, ob wir darüber nicht mal eine Folge haben. Also ich würde sagen, ich habe ja alles beantwortet, brauchen wir nicht mehr, oder seid ihr anderer Meinung?
Ja, Fraktionsfarben runterbeten, glaube ich, müssen wir jetzt nicht unbedingt in einer Folge machen. Ne?
Nee, aber die anderen Fragen.
Achso, die anderen Fragen, glaube ich, sind alle beantwortet.
Genau, wie gesagt, ich schicke dem Dennis nochmal den Link zu www.camusbacks.com, und dann kann der das da verlinken. Guck da rein, schöne Mini-Künstler, die da halt die Battletech-eigenen Paradefarben darstellen.
Ich hätte jetzt irgendwie erwartet auf meine Antwort zu, warum man innere Fraktion oder Clan spielen sollte, kommt noch irgendeine Anmerkung?
Ach so, nee.
Nee, wieso? Du hast es perfekt zusammengefasst.
Ja. Spielt, was er wollt. Also es ist aus Erfahrung kann man eigentlich nur sagen, es ist kein Problem, innere Sphäre gegen innere Sphäre zu hetzen. Easy, ist ausgeglichen. Clan gegen Clan, auch easy, ausgeglichen. Sobald man dann anfängt, dann zu mixen, innere Sphäre gegen Clan oder umgekehrt, irgendeiner ist immer im Jammern.
Das Thema ist einfach, es spielt sich, wenn man jetzt innere Sphäre gegen innere Sphäre spielt oder Clan gegen Clan, es ist ein anderes Spiel. Mhm. Weil die Taktiken sich halt massiv unterscheiden. Weil ganz andere Reichweiten sind, ganz andere Damage-Modifier und was weiß ich was alles, ja. Also es ist ein anderes Spiel, aber es ist lustig, beides. Also es macht beides Sinn, ne? Innere Sphäre gegen Clans, da muss man entweder ein Szenario finden, wo die Clans ihre Vorteile, die sie eigentlich massiv haben, nicht ausspielen können. Und dann ist es noch immer sehr wahrscheinlich, dass sie trotzdem einen Vorteil haben. Also... Oh. Weil die meisten innere Sphäre-Spieler taktisch nicht so perfekt sind, ja, dass sie einfach jede Situation voraussehen können, weil die Clan-Spieler sind ja meistens auch keine Dummdödel. Ja. Und das nächste ist, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Oder, es ist, oder Variante 2, du hast einfach so eine Übermacht an innere Sphäre-Max gegenüber den Clan-Max, ja, dass es auch wieder ein Blödsinn ist, ja.
Da müssen wir mal in einer, wir hatten eh schon mal gesagt, wir machen eventuell mal eine neue Folge draus. Ich glaube, es ist doch interessant, wie man das macht. Oder so eine Halbfolge.
Ja, können wir mal diskutieren. Ja.
Also wir kommen darauf zurück. Dann Grüße auch an Eike. Dann,
viel Erfolg mit dem Verein auf jeden Fall. Ich finde
auf jeden Fall.
Wenn Vereine Spieler unterstützen, auch die jetzt nicht gerade nicht so bei Kasse sind und vielleicht trotzdem mitspielen können mit Leihbabys oder was auch immer. Ja. Sowas finde ich immer total super. Mhm.
So, dann hat Gerrit noch gefragt, etwas Technisches, womit wir unsere Podcast aufnehmen. Im Moment machen wir das über Discord, und dann gibt es so eine Bots, die das aufnehmen. Das nennt sich dann Craig. Der hat noch so ein paar, noch einen alternativen europäischen und einen Patreon-Bot, weil ab und an mal so ein Bot immer rausfliegt. Also noch machen wir es mit Discord und Craig, und zukünftig schauen wir mal. Hoshi hat mir da schon eine gute Alternative gesagt. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Dann Markus fragt nach Dark Age. Wir hatten in unserem Podcast zu Dark Age gefragt, möchtet ihr mehr wissen? Und er ist jetzt schon einer, der, er ist nicht der Einzige, der uns nachgefragt hat und sagen, sie wollen mehr über Dark Age haben.
Ja, sie.
Ihm geht.
Und Onay hat schon so anklingen lassen, er liest sich da gerne nochmal ein bisschen tiefer ein.
Ich habe ein Rauschen gerade auf dem Ohrhörer gehabt. Wir hatten das in WhatsApp, glaube ich, ausdiskutiert und wir waren uns einig, dass der Icke das macht.
Naja. Nee, ich bin, kann leider nicht.
Ich lese gerade auch nicht. Weil wir haben beim ersten Mal lesen dieser, jetzt hätte ich fast gesagt, Drecksbücher, schon die Augen gedreht vor Langeweile. Also.
Okay, wir brauchen eindeutig einen Dark Age-Experten. Also wenn ihr da draußen sagt, ich bin Dark Age-Experte, ich finde Battletech Dark Age geil oder auch nur, ich kenne mich da sehr gut aus, sagt uns Bescheid, wir laden euch gerne ein.
Jetzt die Fortsetzung, muss ich ja echt sagen, ich bin echt gespannt auf jetzt die neuen Bücher der Ilklan-Ära. Mhm. Ja. Ich bin jetzt echt sehr, sehr angefixt worden, irgendwie nach unserem letzten Podcast. bin da sehr gespannt drauf.
Also ich lese da jetzt auch immer so ein bisschen was rein. Es ist ja auch ein Hörbuch rausgekommen, was den Anfang aus der Ilklan-Ära beleuchtet. Sie versuchen jetzt schon so ein paar lose Enden einzufangen, die sie sich im Anfang der MechWarrior Dark Age Zeit halt unglücklicherweise eingefangen haben. Dementsprechend wird ganz interessant, ja. Nur halt diesen Gap irgendwie dann sinnvollerweise zu beschreiben. Ja, wir machen das irgendwann mal.
Ja, zu Ilklan muss man doch sagen, wenn wir Ilklan nehmen, es ist ja relativ aktuell. Das heißt, wenn wir das machen, werden wir wahrscheinlich viel spoilern. Das ist die Frage, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also es könnte wahrscheinlich noch eher ein bisschen dauern. Dann hat ein weiterer Markus auch nochmal gesagt, vielleicht ist auch der gleiche, mal gucken, vielleicht ist aber auch ein anderer. Der liest auch gerade Dark Age-Romane und will davon mehr hören. Und das war unser User-Feedback. Jetzt kommen wir endlich zum großartigen Haus Steiner.
Dun, dun, dun.
Genau. Gut, Haus Steiner.
Oder eigentlich das Lyrianische Commonwealth.
Genau. Wie kommt es zu diesem Namen?
Genau, Lyrianisches Commonwealth. Und von wem wurde es gegründet?
Icke? Von Lyrion den Ersten?
Fast richtig. Ihr habt es nicht mitbekommen, aber vor dem Podcast habe ich ihm schon angedroht, dass wir auf dem nächsten Real-Life-Chapter-Treffen wieder so eine lustige Fragerunde machen werden. Ich glaube, ich werde die Frage auch direkt mit aufnehmen, nochmal als Bonusfrage. Naja. Okay,
die Antwort gleich aufschreiben. Moment, nicht so schnell antworten.
Genau, also.
Das Thema ist, die meisten Nachfolgehäuser sind ja irgendwie durch so. Einer hat gesagt, das ist es jetzt gegründet worden, ne? Und das Lyrianische Commonwealth ist ja eigentlich so von der Grundidee her so ein bisschen ein Zusammenschluss einfach gewesen, wo sich das Protektorat Donegal, die Sky Federation und der Dharma-Pakt gesagt haben, gemeinsam sind wir wirtschaftlich stärker und haben quasi zuerst so eine Wirtschaftsallianz gebildet und haben dann gesagt, na gut, dann machen wir halt quasi so die Vereinigten Staaten von uns rein und es gibt 9 Archonen, die quasi diese Nation führen sollen, 3 aus jedem der Mitgliedsbäckte quasi, ja? So eine Semidemokratie. Ja? Das war so die Grundidee und das war 2341.
Genau, interessanterweise, zu diesem Zeitpunkt allerdings war keiner davon Mitglied des Hauses Steiner.
Ja.
Das muss an der Stelle auch mal gesagt werden. Das heißt, es ist ähnlich wie das, was wir vom Haus Kurita schon gehört haben. Das heißt, es hat erstmal auf wirtschaftlicher Basis angefangen, wohin dann Haus Kurita die Tendenz schon zu militärischer Akquisition relativ früh gefunden hat. Und die Lyraner diskutieren das lieber aus und machen das über freien Handel.
Genau, deswegen auch ganz, 9 Archonen quasi.
Genau. Das ist diese Föderation, diese Zusammenkunft dieser 3 Reiche war eigentlich ganz interessant. Für 2 davon, für eine nicht. Das ist, wenn man sich das in der inneren Sphäre anguckt, ist das Haus Steiner ja ungefähr aufgebracht zwischen 9 und 12 Uhr. Wobei alles das, was näher am Mittelpunkt der Uhr ist, ist die Sky Federation. Das heißt, die konnte sich nirgendwohin großartig ausbreiten, weil sie ist auf der einen Seite von Haus Kurita eingegrenzt und auf der anderen Seite von der Liga Freier Welten. Und nur das Protektorat Donegal und der Tama-Pakt konnten dann in Richtung Peripherie dann halt sich weiterentwickeln. Das hat Vor- und Nachteile gehabt für diese Nation. der Vorteil für den für die beiden etwas außerhalb der Mitte liegenden Reiche war ganz klar, dass die halt sich immer weiter neue Ressourcen aneignen konnten. Das heißt, die konnten sich da weiter florieren, neue Planeten, neue Kolonien gründen, weswegen die Föderation Sky da im Prinzip nur mit sich selbst beschäftigt war und alles Geld und alle Kohle, die sie hatten, im Prinzip in die Industrialisierung reingesteckt hat.
Genau, das waren so quasi die Typen, die mit der Gesamtsituation unzufrieden waren.
Genau, genau. Aber dadurch, dass sie halt einen mehr oder weniger funktionierenden Wirtschaftsraum da hatten, war halt die Hochindustrie unten in Sky angesiedelt, größtenteils, und der Rest, die Rohstoffe, die zogen dann halt durch die anderen Bereiche rein.
Genau, und das ging so eine Zeit auch gut, aber irgendwie hat es immer die ganze Zeit halt auch eben so ein paar unterschwellige Probleme gegeben. Da hatte man halt dann versucht, so das mit Geld auszugleichen irgendwie oder mit Gegensteuern und was Mögliche, ja. Und das Thema war allerdings, dass dieser Rat der Archonen quasi sehr unpraktisch war, ja, weil das waren ja auch alles zum Beispiel ja, finanzielle und politische Leiter ihres eigenen Staates, ja. Und die mussten natürlich dann auch immer wieder zusammengebracht werden, etc. Und das war natürlich irgendwie sehr unpraktisch für die ganze Geschichte. Und das hat dann eben 2375 dazu geführt, dass jemand gesagt hat, das ist ein kompletter Blödsinn. Das war der liebe Herr Robert Marsden, seines Zeichens das Staatsoberhaupt des Protektorats Donegal, und hat gesagt, Coup d'État, weg mit den Archonen. Er ist der Archon Basileus und der einzige Herrscher des Lyrianischen Commonwealth.
Übrigens an der Stelle, er war dann im Prinzip auch einer der Mitbegründer des Lyrianischen Commonwealth. Warum Lyrianisches Commonwealth? Es sind drei Paktnationen gewesen. Und das heißt, es waren drei Seiten auf der Lyra. Das heißt, das ursprüngliche Wappen des Lyrianischen Commonwealth war auch eine Lyra. Und nicht, wie wir das heute kennen und wie bei Icke ekelhafterweise im Hintergrund prangert, die stählerne Faust.
Genau, die kam erst später.
Müsst ihr noch sagen, was ist eine Lyra?
Eine Lyra, das ist die kleine Klempe, mit denen die Griechen den anderen Leuten immer so auf den Senkel gegangen sind. Ah, sollte man Asterix und Obelix mal angucken.
Also ein antikes Seiteninstrument.
Genau. Kann man so sagen.
Der Familie der Leiern.
Genau.
So ist es.
Eine Olle.
Genau. Der Robert Marsden hatte auch ziemlich Glück, weil er hat da mal quasi halt mit stählerner Faust mal durchgegriffen. Das war jetzt der Pun auf das zukünftige Wappen des Lyrianischen Commonwealth. Und 2407 ist das Lyrianische Commonwealth natürlich gleich von den Drakoniern überfallen worden, was zuerst mal ihm gut mitgespielt hat. Und mittlerweile war schon, das war glaube ich sein Sohn, Alistair Marsden, der Archon des Lyrianischen Commonwealths. Also der Robert Marsden hat da brav mal gefürwirkt, hat seinen Sohn abgedankt und der ist dann gleich in die Invasion reingetrieben worden, 2407.
Fun Fact an der Stelle vorher, Robert Marsden hatte noch damit zu kämpfen, dass der Tama-Pakt aufgrund der Nähe zum Draconis-Kombinates lieber einen Friedensvertrag mit denen geschlossen hätte.
Genau.
Das hat nicht lange gehalten.
So ist es.
Was für ein Pakt? Wo ist der?
Der Tama-Pakt.
Genau.
Das sind, keine Ahnung, die machen Tamarinen?
Wir haben ja gerade eben schon gesagt, es sind drei Paktmitglieder im Lyrianischen Commonwealth. Mhm. Der Tama-Pakt, die Föderation von Sky und Protektorat Donegal.
Genau. Mhm. Die Donegals schauen quasi so nach außen und wenn man die Karte jetzt 2D ansieht, gegen Süden, ne? Mhm. Der Tama-Pakt schaut nach außen und gegen das Draconis-Kombinat. Und die Isle of Federation of Sky ist quasi genauso in der Mitte Richtung Terra runter.
Genau, der Pfeil, der in Richtung Terra zeigt.
Genau. Das heißt, die Federation Sky kann im Prinzip von allen Richtungen angegriffen werden. Blöd, ne? Der Tama-Pakt ist eigentlich nur dem Draconis-Kombinat gegenüber offen und das Protektorat Donegal eigentlich kann nur von Süden von Haus Marek angegriffen werden. Mhm. Und das Thema ist halt jetzt, die Tama-Pakt-Leute waren halt eher so eingestellt mit, mach mal lieber einen Friedensvertrag mit dem Draconis-Kombinat, ne? Und haben das auch mal so quasi durchgerungen, ja, so durchgewinkt. Hat nur nicht lange gehalten. Also.
Aber die Herrscher, also die neuen Herrscher über die Liranische Kombinat, die heißen ja nicht Steiner.
Kommt nein.
Später oder
ja, haben die es einfach umbenannt? Kommt jetzt gleich, ja.
Ah, okay.
Bin gespannt. Nämlich 2408, ja, kommt es zu halt. Wer das genau wissen will, also wie die Kämpfe waren, wir werden es jetzt, glaube ich, nicht komplett wiederholen, weil das ist im Draconis-Kombinat-Podcast schon drinnen, ja, kam es dann eben zu massiven Auseinandersetzungen. Und in diesen Auseinandersetzungen wurde der damals Achron, also Alistair Marston, der Bruder von Robert Marston, also der, genau, es war nicht der Sohn, sondern der Bruder von Robert Marston, umgebracht im Kampf, oder im Kampf getötet, weiß man nicht, ob man umgebracht sagen kann. Und damit, weil es quasi die Nachfolge in der Familie gehandelt wird, im lyrianischen Commonwealth, ja, und nicht irgendwie an den erstgeborenen Sohn oder so ein Blödsinn, wird seine Frau Achon, und das ist die Catherine Steiner.
Ja, also die Zuhörer, die sich mit Battletech auskennen, wissen ja, also Katharine, Catherine, Kate, wie auch immer, das ist...
Genau, also zu der Zeit Catherine.
Genau.
Und die wurde dann, die hat dann quasi Tarkat zur neuen Hauptstadt ernannt und wurde dorthin eskortiert quasi, um die Herrschaft von Haus Steiner zu begründen.
Vorher war es nämlich Arcturus. Arcturus ist ein bisschen blöd, weil das liegt einen Sprung quasi entfernt von der Grenze zum Draconis-Kombinat. Da möchte man seine Hauptwelt nicht unbedingt wissen. Aber die hat das einfach mal durchgesetzt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz an der Stelle beleuchtet. Es gibt den Archon, nachdem Robert Marston da aufgeräumt hat. Und darunter gab es im Englischen, heißt das die Social Generals. Oder in der deutschen Übersetzung dann halt die Stände, die dementsprechend den Archon dann halt in seiner Macht bekräftigen. Wie auch immer. Oder halt auch nicht. Und nach dieser Reform, die Robert Marston da halt auch... ja, forcefully, also militärisch durchgesetzt hat, gab es dann nur noch einen Archon und die Stände waren dem untergeordnet.
Und die Catherine Steiner, die da quasi ja den Robert Marston geheiratet hatte, deswegen Catherine wahrscheinlich eher Katharina, ja, weil sie ist eigentlich germanisch-skandinavischer Abstammung. Also daher kommt also auch diese Verbundenheit vom Haus Steiner zum Bier, ne? und die sind das Protektorat eigentlich reingekommen, so als Angestellte von den Marstons. Deswegen hat es kein Haus Steiner gegeben, ne? Weil das waren eigentlich Angestellte. Nur der liebe Herr Marston hat sich in die halt verliebt, ja, weil sie halt, wie man so bei uns so schön sagt, ein Babe war. Also groß, blond, athletisch und den allen Berichten zufolge eine wahnsinnig schöne Frau. Also. Und die hat den halt nach allen Künsten, die es da gab, halt verführt quasi.
Jetzt aber noch ganz kurz, könnt ihr denn so zwei, drei Sätze nur sagen, für diejenigen, die jetzt nicht den Kurita-Podcast gehört haben, nochmal eine kurze Zusammenfassung geben? Es gibt ja Leute, die vielleicht das andere Haus nicht interessiert und deswegen das nicht hören.
Achso, du machst die Invasion vom Draconis-Kombinat.
Also im Prinzip ist es so gewesen, dass das Draconis-Kombinat sich dem Haus Steiner relativ zügig immer mal wieder angenähert hatte und hat da ein paar Welten abgeknapst. Das hat immer wieder bis zu dem Punkt geklappt, bis halt die Welten halt eine zu starke Verteidigung hatten. Das ist also Haus Steiner hat immer wieder darauf reagiert, wie die Wellen dann halt von Haus Kurita reingekommen sind und dann haben die Angriffswellen stagniert. In der Anfangsphase.
Im Prinzip 2408 wurde die Invasion gestoppt auf Morningside. Und wenn ich das quasi richtig in Erinnerung habe, ist auch das der Planet gewesen, also wo quasi das Haus Marston seinen Last Stand quasi gemacht hat. Ja? Und da Alistair Marston auch gestorben ist, um quasi das Commonwealth zu verteidigen. Also. Das ist da, die Draconis-Leute haben quasi immer so eine Art so Mini-Blitzkriege geführt, halt um da ja vor allem Material abzugreifen. Und ja, irgendwann sind sie halt immer dann gestoppt worden auch. Natürlich auch deshalb, weil das lyranische Commonwealth, also das Draconis-Kombinat mag jetzt über bessere Taktiken und so weiter verfügt haben, aber das lyranische Commonwealth hatte halt auch wirklich massive kommerzielle Macht und konnte sich damit halt natürlich spitzenmäßiges Kriegsmaterial leisten. Und das war natürlich ein Riesenvorteil zu der Zeit.
Mhm. Konnte man sich ja bestimmt auch ein paar gute Söldner dann anheuern.
So ist es, ganz, ganz genau, ja. Das ist, wobei es zu der Zeit noch nicht so viel an Söldnergeschichten gab, ja. Also das kam ja quasi erst später, ja.
Privatarmeen waren damals allerdings auch schon.
Es gab so Privatarmeen und so, aber jetzt eigentlich voll finanziert, jetzt nicht so wirkliche Söldner, sondern eigentlich so ein Berufsheer von irgendeinem Privattyp, ja.
Irgend so ein Markgraf Gedönsrat hat halt sein eigenes Panzerregiment gehabt.
Genau. Und wie gesagt, das waren ja noch keine Mechs zu der Zeit, sondern das waren ja vielleicht Aerospace Fighter, Panzer, Infanterie und so weiter. Ne?
Mhm. Kommen wir zurück zum Liebesleben von Katharine Steiner.
Mhm. Rosemunde Pilcher, Katharine Steiner.
Ja, mit dem einen Masten war sie ja schon, den kannte sie ja schon. Das heißt, also sie hatte auch Zugang zur restlichen Familie. Als sie 32 war, hat sie dann Alistair Marston kennengelernt und hat sich mit dem dann halt liiert.
Hatte sie schon Kinderfeuer aus der ersten Ehe?
Nein.
Nee.
Okay. Das ist eine gute Frage gewesen. Mhm. Das, ich glaube, da waren spätere Hin- und Her-Heiratereien haben sie mich sowas gehabt. Ja, ja, mit den beiden war es dann eigentlich, also die kamen relativ gut miteinander aus. Blöderweise hat der Alistair Marston dann ein ähnliches Problem gehabt wie sein Vorgänger. Bei dem war es die Welt Mankind. Da ist er dann halt im Einsatz gefallen, hat sich auch in seinem Panzer wegschießen lassen. Ja. Aber als die Archonin, wie sie zu der Zeit ja dann schon bekannt war, hat sie mit großem medialen Pomp dann halt die Beisetzung angeleitet und hat sich dementsprechend dann halt auch die Zuneigung des Volkes gesichert.
Ja, hat sich deswegen auch in Steiner umbenannt dann.
Genau.
Hat dann auch ihren Sohn, glaube ich, in Steiner umgetauft.
Ja.
Und damit war die Steiner-Dynastie quasi komplett begründet.
Hm. Genau, also das ganze lyranische Commonwealth war glücklich und zufrieden. Nicht ganz. Wo viel Macht ist natürlich auch viel Eifersucht. Das heißt, es waren zwei andere Herrschaften, die so ein bisschen eifersüchtig waren auf das, was Catherine Steiner sich da erarbeitet hatte. Das waren zum Beispiel der Duke Reynolds von Fatima und, wie ist der zweite? Timothy Marston.
Timothy, ja.
Genau. Die waren sich nicht so ganz so glücklich darüber, dass Catherine da jetzt die Zügel im Zaum hatte und haben ganz kräftig gegen sie geplottet. Was allerdings nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass nicht auch diese nette Steiner-Dame irgendwelchen Fürsten halt zur Wehr setzen konnte, die etwas Mieses vorhaben. Also in Kurita-Manier wären die umgekommen. Die Steiner-Methode an der Stelle ist, die werden befördert. Beförderung an der Stelle hieß, dass der Duke of Fatima an die Grenze zum Draconis-Kombinat geschickt wird. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und Timothy Marston wurde an die Grenze zur Liga Freier Welten geschickt, um da dementsprechend für Recht und Ordnung zu sorgen. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Störenfriede auf die entgegengesetzte Seite des Reiches verbannt. Perfekt.
Genau. Und ihnen das auch noch weiß gemacht, dass das total super ist für sie, weil sie haben jetzt eigene militärische Einheiten, die sie leiten können.
Genau.
Also hört sich doch irgendwie besser an als alles andere.
Total langweilig.
Nee, komplett super.
Na gut, und weil die Catherine halt eine total tolle ist und gerade war ähnlich wie Klimawandel momentan oder Klimakrise, war da die Ares-Konvention etwas, da musste man ganz schnell was machen und nicht hinten anstehen, deswegen war sie auch eine derjenigen, die da relativ früh ihre Unterschrift drunter gesetzt hat.
Mhm.
Spoiler Alert, Arras-Konvention wird immer beschrieben so nach dem Motto, oh, danach ist nie wieder irgendetwas Schlimmes passiert. Naja. Aber wenn man so ein Arsenal da im Keller hat, dann muss man das irgendwie auch mal wegmachen. Da gibt es Verfallsdaten und sowas alles.
Naja, egal.
Genau.
Also, ja. Sie war wirklich eine Visionärin, ne? Weil, wie gesagt, Arras-Konvention. Und ein ganzes Jahr später, also die Jahreskonvention war 24/12, ne? Und ein ganzes Jahr später, also 24/13, hat sie dann die Brandenberg-Edikte erlassen, die im Prinzip die gesamte Armee reorganisiert haben in die Lyrian Commonwealth Armed Forces oder die LCAF. Die haben immer so 4 Buchstaben Abkürzungen, die ganzen Hausregimenter. sie hat da auch quasi Titel eingeführt für die ganzen Leiter von Abteilungen, also so richtig, oder Regimentern etc. Also da gab es dann wirklich so wieder die Sirs und die Dukes und so weiter, damit sich die also quasi auch nobel fühlen wie Ritter und so weiter. Ne? Also das war für sie ganz, ganz wichtig, so dieses, also so wie es bei den Draconis-Leuten halt so der Samurai-Epos war, war sie so ein bisschen die Anhängerin quasi des Rittertums und des Adels.
Ich dachte, das ist im Haus Marek dann so. Beziehungsweise, nein, das war ja später erst im Haus Marek.
Das war später, ja. Also, aber sie ist da wirklich so quasi so ein bisschen so altdeutsches Rittertum, ja. Marek ist ja eher so Ritter der Tafelsrunde mäßig, ja. Also so eher britisch vom Aufbau der Titel und so weiter her. Und das Haus Steiner ist eher so sehr eher deutsch geprägt, sag ich mal. Vom Ganzen.
Das ist das, was er halt dementsprechend auch so, ich sag mal so, öffentlich-politisch gemacht hat. So ein bisschen Struktur, so ein bisschen Royalty reinzubringen. Sie hat ein Edikt erlassen, dass Archone sich nicht offiziell in der Wirtschaft einmischen dürfen. Und hat dieses Gesetz eigentlich quasi direkt selbst gebrochen. Aber na gut, was soll man machen? Man ist schließlich der Archon. Das heißt also, da auch schon so ein bisschen die Deutung darauf, es ist, die Steiners wussten auch schon immer, wie man so seinen eigenen Fortbestand halt sicherstellt.
Man muss jetzt aber auch sagen, also gebrochen, es ist ja, das heißt ja nur, man soll es nicht tun, außer man macht es dann.
Genau. Hat mich übrigens an der Stelle dann an diverse Trump-Geschichten erinnert. Aber, ne, no pun intended. Ob er jemals das Haus Steiner Sourcebook gelesen hat, ich weiß. Naja.
Wer weiß, wer weiß.
So ist es. Ja, und so hat sie eigentlich weiter dahin geherrscht, sage ich mal.
Also das lyranische Commonwealth ist aufgeblüht.
Genau. Interessanterweise auch, sie hat sich dann auch noch liiert mit dem Duke of Fatima.
Den sie an die Grenze geschickt hat.
Devin Reynolds, nee, das war, glaube ich, sein Nachfolger. Allerdings, der musste einen Vertrag unterschreiben, dass seine Nachfahren nicht darauf bestehen, einen Thronanspruch zu haben. Um halt die Linie der Steiners halt da dementsprechend sicherzustellen. Und dreimal durfte raten, was mit Duke Reynolds passiert ist.
Unfall?
Genau. Komisch. Sobald ein Ring um den Finger ist, stirbt dann wieder einer. Also ich würde mir da Gedanken machen. Na ja, gut.
Das war auch im Krieg oder ist es irgendwie anders passiert?
Ja. Diesmal bei einem Versuch, St. John wieder zurückzuerobern. Vielleicht sollten die sich das einfach mal abgewöhnen, aber naja, gut.
Das zurückzuerobern?
Nee, es ist so, also wenn man irgendwie so liiert ist und mit Archon und so, dann nochmal in den Krieg zu ziehen.
Naja. Sollte man sich überlegen, ja.
Ja. Es war halt nur ein lobendes Vorbild. Er wollte seine Männer anführen und St. John erobern.
Ja. Auf jeden Fall hat Catherine auch noch eines ganz, ganz Wichtiges gemacht. Nämlich sie hat das LIC gegründet.
Das
LIC, Lyrian Intelligence Corps.
Ah.
Also quasi den lyrianischen Geheimdienst. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig, weil so die liebe Catherine schon relativ früh drauf gekommen ist, dass die terranische Hegemonie da irgendwie an der Superwaffe bastelt. Und was diese Superwaffe ist, lasse ich dich jetzt mal raten.
Icke oder er?
Na, ich weiß es.
Ach so, ja, wo soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Moment, lass mich überlegen. Atombomben gab es nicht mehr. Nee, die gab es ja schon. Also, weil eine neue Superwaffe ist. Ein Battle-Mac?
Jawohl!
Und zwar der Mackie, um genau zu sein.
Genau, der allererste Battle-Mac. Und deswegen startete das Lyrianische Commonwealth eine Geheimdienstoperation. Wie heißt sie? Operation Prometheus. Prometheus war ja der mit dem Feuer und so. Und diese Operation war tatsächlich erfolgreich und die, der lyrianische Geheimdienst konnte quasi die Baupläne des Battlemechs stehlen und das lyrianische Commonwealth zurückbringen. Und das war natürlich ein großer, großer Vorteil, dass sie da so schnell an diese Pläne gekommen sind.
Das war an der Stelle aber nicht mehr Catherine, die das gemacht hatte. Das ist Catherine hatte kurz vorher abgedankt. Genau. Das Ganze, das ist dann Alistair Steiner, der das Ganze umgesetzt hat oder hat durchführen lassen. Das war eine Welt, die im Battletech-Lore immer wieder bekannt wird durch große Produktionsstätte von Battlemechs. Ike, was fällt dir da so ein?
Große Produktionsstätte?
Von Battlemechs im Steiner-Raum.
Hier, Isle of Skye.
Genau, ja.
Isle of Skye.
Das ist dann später die Isle of Skye, ja. Es ist Hesperus. Hesperus 2. Immer wieder. Da war damals ja noch terranische Hegemonie, aber ist nicht weit von der Federation of Skye entfernt. Und da haben sie dann sich die Pläne geschnappt.
Und dann hatten sie auch Max. Oder einen Max.
Genau, so ist es, ja.
Wir hatten die Baupläne davon, ja.
Und wie kamen die anderen Häuser daran?
Im Prinzip über ähnliche Sachen.
Genau.
Also eigentlich war irgendwo ein Kopierer auf Terra und jeder ist einmal hin und hat sich nochmal eine Kopie gezogen.
Nee, also, genau. Es war halt wirklich so, also ich glaube, es waren jetzt die Lyrianer, die Kuritas und die...
Die Damions, glaube ich, auch.
Damions, ja, genau. Die haben alle quasi so Geheimdienstoperationen durchgeführt. Wenn ich jetzt aber nicht ganz falsch liege, haben die Liaos mehr oder weniger Reverse Engineering betrieben, sehr viel. Also die haben jetzt nicht komplett die Pläne ergattert, sondern haben im Prinzip mehrere Battlemechs, also mehrere Mechis ergattert und haben da sehr viel Reverse Engineering betrieben, was meiner Meinung nach auch wirklich dazu führt, dass die Liaos eigentlich sehr kreativ in der Battlemech-Entwicklung wurden, weil sie halt sehr viel selbst ergründen mussten, ne?
Mhm.
Das ist, also, das glaube ich, schon ein interessantes Thema. Dann auch, wenn wir das Haus Liao besprechen. Ich muss mich da auch noch mal ganz, ganz genau einlesen und vorbereiten, weil ich habe das jetzt nur so ein bisschen aus dem Hinterkopf. Und bei Haus Marek bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das geklappt hat.
Wir werden es erfahren.
Genau.
In diesem Podcast.
Stay tuned. Genau. Im Marek-Podcast gibt es dann ganz genau aufgeklärt. Aber im Prinzip, ja, ist ja auch klar, es musste rein spieltechnisch auch irgendwie so sein, dass alle irgendwie an die Battlemech-Pläne kommen, weil sonst wäre es irgendwie blöd, ne? Also irgendwie musste sich das Universum wieder ausbalancen. Ne?
Mhm.
Genau, also, ja, die Lyrianer haben dann auch ein bisschen Territorium immer wieder verloren, wieder dazugewonnen, wieder verloren, wieder dazugewonnen und so weiter, ne? Und, ja, hatten dann auch Battlemechs und dann war diese Age of War quasi schon fast zu Ende, ne?
Genau. Es gab so ein paar Konfrontationen, wo halt die ersten lyranischen Mechs gestoßen worden sind. Das ist zu der Zeit halt im Prinzip der große Umbruch gewesen, wo sich die Militärdoktrinen dann dementsprechend anpassen mussten. Hm. Aber ja. Das sind dann im Prinzip mehr oder weniger Einzelgefechte. Da möchten wir, glaube ich, nicht bis ins letzte Detail gehen.
Vielleicht so beispielhaft mal einen oder so?
Da ging es um Gefechte gegen einen Marek-General, und zwar den blutdürstigen Giganten. So haben ihn die Lyraner getauft. General Marek hat da seine erste Konfrontation gekämpft gegen lyranische Mechs. In guter Steiner-Tradition einfach so die zweibeinigen Metallmonster sich da im Prinzip über ein ganzes Panzerregiment halt hergemacht haben. Und was dann halt zum Schluss dazu geführt hatte, dass dieser General Marek auch im Feld gefallen ist und sich halt dieser neuen Waffe geschlagen geben musste.
Genau, es wird zwar quasi so die Ära 2475 bis 2550 wird so ein bisschen als der endlose Krieg bezeichnet, ne? Ist aber so, dass es eigentlich kein so typischer Weltkrieg oder so jetzt ist, ja, wo gewisse Mächte gegeneinander kämpfen die ganze Zeit, sondern dass es eigentlich eine endlose Aneinanderreihung von Scharmützeln ist, ne? Von mittleren bis kleineren Operationen eher, ja. Und nicht jetzt so die gesamte Front wirft alles ins Feld, was irgendwie zur Verfügung steht oder so, ja. Sondern es ist wirklich so Lokalaggressoren quasi, ja.
Mhm.
Das ist, und weil man halt Angst hatte auch, ja, weil Battlemechs jetzt am Feld waren, ja, hat man nie quasi alles reingeschmissen und irgendwann hat dann irgendwer wieder kalte Füße bekommen, hat sich wieder zurückgezogen oder hat sich zurückdrängen lassen und so weiter, ja. Also es war halt so ein Scharmützel hin und her. Und deswegen wurden ja auch alle innere Sphäre-Staaten irgendwann kriegsmüde quasi von dem ganzen Hin und Her, ne?
Ja, es hat sich ne, bis halt bis zur Gründung des Sternbundes dann halt hingezogen.
Genau, ja. Und die Sternbundgründung eben war ja auch quasi so eigentlich aus der Kriegsmüdigkeit entstanden, ne? Und war ja eigentlich, ich sage, die ganze Sternenbundgründung ist, soll man darüber überhaupt schon reden oder machen wir das erst beim Sternenbund?
Nee, das machen wir mal später, genau.
Genau, also entsteht quasi aus diesem ganzen Scharmützeln heraus, ja. Und aus dieser Kriegsmüdigkeit, ja. Also vielleicht als Mini-Spoiler quasi, der Sternenbund entsteht eigentlich aus etwas ganz, ganz Kleinen und wird dann zu etwas ganz Großen.
Mhm.
Ein bisschen als Teaser für die Sternenbund-Episode.
Genau. Kommen wir also zurück zu Alistair Steiner.
Mhm.
Bei dem wir noch sind. Alistair Steiner, hervorragender Mann, ist ermordet worden, wie sich's gehört für einen großen Fürsten, als 5 junge Leute in seine Schlafkammer eingebrochen sind und haben ihn mit mehreren gezielten Hieben mit den Dolchen ins Jenseits befördert.
Mhm. Genau. Was für ein Sicherheitsdienst.
Genau.
Schlamperei auf voller Linie.
Ja, das ist Verrat, wer mag es denn sein? Wir haben ja gerade eben schon gehört, dass es da 2 Familien gab, die da nicht unbedingt mit den Steiners gut Freund waren. Der Verdacht fiel deswegen direkt auf den Duke Reynolds von Fatima.
Mhm.
Dementsprechend ist da auch das erste Verdachtsmoment ja auf ihm gewesen. Hat sich dann allerdings herausgestellt, dass er es dann doch nicht war, sondern es war ein Graf de Simon, wer auch immer das war, der gegen das Haus Steiner korrumpiert hatte. Den haben sie dann hervorragenderweise standrechtlich exekutieren lassen.
Mhm.
Aber damit ging dann im Prinzip die Ära des Alistair Steiner zu Ende. Und es folgte ihnen, der Hoshi weiß es.
Ja, war es natürlich. Ein Marston.
Genau.
Also die steinerne Hand war wieder weg.
Hm. Und welcher Marston?
Oh, das ist die Frage.
Das war Steven.
Steven, genau. Marston war es.
Okay, dann haben wir jetzt Steven Marston und du?
Genau. Ich bin ja froh, dass es Steven Marston wurde und nicht, ich glaube, seine Schwester.
Tatjana,
Tatjana, genau. Beziehungsweise hat er noch eine, seine Mutter war die Margaret, oder?
Lass mich gerade gucken. Vom Haus Kells war. Philippa und Alistair haben Steven.
Genau.
Tatjana Steiner hatte dann später Robert Steiner. Bei Tatjana ist dann auch etwas aufgefallen, was dann auch die Steiner-Dynastie prägt. Und zwar litt die an Dobrowski-Depressions-A-Syndrom. Etwas, was genetisch vererbt wird und was dann auch die ganzen Steiner-Linie sich irgendwo durchzieht.
Ja, deswegen wieder tranken die so viel Bier, ne? Weil sie immer depressiv sind.
Genau.
Okay, also dadurch, dass jetzt ist auch sein Name nicht ganz genau, ist er jetzt nicht irgendwie bekannt für irgendetwas Tolles.
Nee, dann danach waren eigentlich so ein bisschen kreuz und quer weitergebende Dynastien.
Genau, weil Steven hatte, glaube ich, selbst gar keine Kinder. Und deswegen, glaube ich, wie war das dann? Ja, genau, der 7. Archon war dann Robert Steiner, ja? Der Sohn von Tatjana, weil eben Steven keine eigenen Kinder hatte. Und
er hatte, vielleicht noch für Robert Steiner hatte so ein bisschen einen holprigen Start. Es gab ein großes Erdbeben auf Tarkat, wo große Teile des Palastes, des Royal Palace zusammengestürzt sind. Er ist da lebend rausgekommen. als er noch ein Säugling war, viele andere nicht. Ja. Hat dann allerdings dann auch dazu geführt, dass da halt große Umbauarbeiten stattgefunden haben, die dann im Prinzip die Art und Weise den Stil des lyranischen Thronsaals, wie wir den heute aus den Romanen kennen, in der Zeit geprägt haben.
Genau, damals sind, glaube ich, auch schon Battlemax quasi dort gestanden, noch keine Griffins natürlich, weil die gab es noch nicht. Also Robert hat eigentlich nichts wirklich mehr Wesentliches dann gemacht, glaube ich. Mhm. Hat dann auch relativ früh abgedankt und seinen Sohn Craig Steiner zum Achten nach Hohen gemacht. Craig hatte auch wieder keine Kinder, sondern dann hüpfen wir quasi in den anderen Zweig der Steiners, ja. Weil der Craig, der musste natürlich auch irgendwie, es wurde versucht, ihn umzubringen auch, ja, um die Steinerlinie quasi komplett auszulöschen. Das hat er aber überlebt, hat dann aber irgendwie Angst gekriegt, dass quasi er dafür verantwortlich sein könnte, dass die Steinerlinie unterbrochen werden könnte. Und hat dann quasi seine Verwandtschaft um Hilfe gebeten. Das war dann quasi sein Onkel. Genau, das war sein Cousin, genau. Seinen Cousin Drasial Steiner zum Achron ernannt. Nicht Cousin, Cousine. Genau, seine Cousine. Das war eine Frau, die Drasial Steiner. Und die war vorher, war sie eigentlich Chief Justice, also quasi die Leiterin von der Polizei, quasi vom Innenministerium, sage ich mal, vom Lyrianischen, ja. Und wurde dann eben Achon. Und sie war es quasi auch dann, die den Beitritt des Lyrianischen Commonwealth zur Sternenliga unterschrieben hat, die liebe Thrasial.
Wann war das? Damit wir das so zeitlich einordnen können.
Unterschreiben Paktes war dann 2571. Ja. Wobei das Lyrianische Commonwealth quasi schon 2558 zugesagt hat, dass sie es unterschreiben werden. Also einiges an Jahre vorher. Also quasi da haben sie schon gesagt, okay, wir machen das. Und haben dann sofort, also zur Gründung der Sternenliga, hat die liebe Thrasial das dann unterschrieben.
Das Ganze, das ist auch unter einem gewissen ökonomischen Druck passiert. Die terranische Hegemonie war schon ein interessanter Wirtschaftsraum. Das ist mit den anderen Häusern konnte man bzw. wollte man nicht richtig Handel treiben. Das Draconis-Kombinat, das hatte da eine natürliche Affinität zu. Warum soll ich für etwas bezahlen, was ich mit der nächsten Invasionsflotte mir so oder so unter den Nagel reißen kann? Auf der Liga-Seite war es nicht ganz so, aber da waren die Fronten halt auch relativ verhärtet. Und das, was halt vorher eingeführt worden ist durch die Steiners, das Lyranische Commonwealth eine eigene Börse bekommen. Das mit allem, was dazugehört, also etwas, was in den anderen Häusern nicht unbedingt eingeführt worden ist. Und auch getrieben durch die wirtschaftlichen Interessen, die in die terranische Hegemonie mit ihrer Hochtechnologie halt bildet. Genau. Ist halt so ein Beitritt für das Lyranische Commonwealth sehr attraktiv gewesen.
Genau, und was natürlich ein ganz lustiges Fakt ist, das man hier besprechen muss, ist, wie gesagt, die Sternenliga gegründet und quasi offizielle ins Leben Rufung am 9. Juli 2571. Und da ist auch eben auch die Unterschrift von der Thrasial drauf. Was jetzt aber ein ganz lustiges Fakt ist, die liebe Thrasial ist am 6. Jänner 2570 gestorben.
Die Tinte war gerade erst trocken.
Genau. Also die ist quasi über ein Jahr vorher schon abgenippelt. Jetzt nicht irgendwie umgebracht worden oder so, sondern die ist ganz einfach an einem Herzinfarkt gestorben. Und quasi hat aber vorher schon alle Papiere unterschrieben etc., um eben dem Sternenbund beizutreten. Also man sieht, die hatten wirklich eine komplette Affinität dazu. Und ihre Tochter Viola wurde dann Achon und hat im Prinzip einfach nur noch diese Papiere eingereicht, die schon von ihrer Mutter vorbereitet wurden, um eben die Gründung des Sternenbund unterstützen.
Und jetzt kommt im Prinzip eine interessante Phase. Und zwar, wie gerade eben beschrieben, war ja eigentlich, wenn man das mal so nimmt, war ja der Beitritt zum Sternbund etwas total Tolles. Und sind die alle total Friede, Freude, Eierkuchen. Blöderweise sah das LCAF, das ist die Lyran Commonwealth Armed Forces, sahen das nicht so toll, weil der Beitritt zum Sternbund hat auch zur Konsequenz gehabt, dass da das Militär halt ein bisschen umdisponiert worden ist. Und das war etwas, was die Lyraner nicht unbedingt gerne gesehen haben.
Genau. Aber die liebe Viola, geborene Steiner Dinesen.
An der Stelle, die Nessen-Dynastie wird dann auch später im MacWarrior Dark Age wiederkommen. Genauso wie die Kelts war's, die zwischendurch auch immer wieder kurz in die Steiner-Linie reingeschlittert sind. Das ist so mal ein kleiner Spoiler-Alert für später.
Genau. Und damit quasi die Armee genug zu tun hat, ja, in der Sternenliga hat die liebe Viola dann gleich mal dafür gesorgt, dass die also ein bisschen was zu tun kriegen. Und es ging ja damals dann so 2591 darum, die Rimworlds zu befreien, wie man so schön sagt, mit der lieben Welt Barcelona. Ja. Und sie hat dann sofort die Tama Tigers, die 25. Sky Ranger und die 4. Royal Guards in Verbund mit den SLDF dorthin geschickt, um halt hier quasi da den Chaos zu machen.
Dazu muss man sagen, Viola hatte zu der Zeit schon einen relativ schlechten Stand. In öffentlichen Umfragen, wie das da so schön im Quellenbuch beschrieben steht, war 57% der Lyraner im Prinzip dafür, sich wieder aus dem Sternbund zu lösen. Und nur 32% waren der Meinung, dass das so okay ist. Weil aus deren Sicht sind sie dem Sternbund beigetreten, um weniger Kriege zu führen, und stattdessen wird jetzt mehr Krieg geführt. Also innenpolitisch war die Viola schwer im Kreuzfeuer.
Das endete auch damit dann, dass quasi ihr Sohn entführt wurde. Und die Viola wird also vom Loki-Geheimdienst informiert, dass ihr Sohn Kevin halt entführt worden ist. Und das alles deutet halt darauf hin, dass das der Selvin Kells war und Duke Aldo Lestrade auf Sky waren. Und die Viola verfällt dann in so einen mütterlichen Rage-Mode, ja, und befiehlt ihre 4. Royal Guards in die Isle of Sky, steigt selber in einen Warhammer, um da eben gegen die Sky Rangers zu kämpfen. Und ja, im Prinzip decken die Full Force, greifen die da das Encampment, also das Camp der Sky Rangers an. Und ja, die kämpfen das dann im Prinzip ziemlich aus, ja. Und ja, das Lustige ist, also die Viola eben in einem Warhammer scheint da auch wirklich relativ gut am Schlachtfeld zu sein. Also die ist durchaus eine würdige Mechkriegerin, sage ich mal. Aber der Kampf endet quasi, als der Commander der Tama Tiger quasi, also die Tama Tiger greifen dann in diesen Kampf ein, und Commander Sabine Petrov in einem Kommando überwältigt den Achon in ihrem Warhammer. Also the mighty Commando, it lives, ja. Wird aber nicht umgebracht, sondern im Prinzip ihr Arm wird zerschmettert und sie wird dann vom Schlachtfeld evakuiert und ja, gewinnt erst quasi ihr Bewusstsein im Evakuierungsschiff. Ja.
Aber nur mal, wie hat der Kommando den Warhammer platt gemacht? Also,
ja, eine genaue Beschreibung von dem Kampf gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Oder Unreal, kennst du eine?
Das ist, ich habe ein paar Sachen davon gelesen. Also der hat den Warhammer nicht wirklich abgeschossen. Das war mehr so, der war dann fertig, der war dann kampfunfähig.
So, andere haben die Arbeit gemacht und der war halt einfach nur der Letzte.
Ja, so oder so. Also das muss wohl in den letzten Zügen muss das da Nahkampf gewesen sein, wo die sich dann gegenseitig verprügelt haben, und da ist dann halt so ein kleiner Kommando, der ist, was das angeht, dann halt ein bisschen im Vorteil, weil er sich das halt aussuchen kann.
Hochgesprungen, das hat dem Warhammer ins Auge gesprungen.
Oh. Genau, MB5, Melee-Damage.
Genau.
Nee, aber es hat im Prinzip erst dann aufgehört, als der Sternbund mal eingegriffen hat und dann gesagt hat, so, jetzt reicht's. Jetzt hat sich hier unser Alliierter ordentlich genug selbst verprügelt. Mhm. Aber im Prinzip ist dann halt an der Stelle auch diagnostiziert worden, dass die gute Archonin auch an diesem berühmt-berüchtigten Depressionssyndrom halt leidet und dadurch wahrscheinlich dann halt dieser Blutdurst durchgekommen ist.
Weil sie Depression hatte, hat sie Blutdurst gehabt?
Depression man kennt ja Depression immer so, dann zieht sich jemand zurück. Ne? Mhm. Aber es gibt auch Fälle, wo Depressionen, und bitte kein Psychologe, nehmt mich jetzt nicht deswegen auseinander, kann auch in Wut ausarten.
Ja, wieder was gelernt.
Gut, also Viola ist da eigentlich lebendig bei rumgekommen. Spätere Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass der Tamar-Pakt der Duke of Tamar und Sky an der Stelle nichts zu tun hatten. Also sie ist irrtümlich auf die losgegangen. Die Archonin ist in dem Kampf schwer verletzt worden und hat auch einen künstlichen Arm gekriegt. Weswegen sie da, aufgrund dieses Vorfalls und weil sie halt jetzt eine Prothese hat, ist sie danach nie wieder in Battlemech gestiegen. Und hat, glaube ich, dann halt auch für die nähere Zukunft bis zu mir Ableben eigentlich mehr schwarz getragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ja. Das ist, also es gab dann auch noch 2596, glaube ich, den Reunification-Krieg quasi.
Ja.
Und
was ist da passiert?
Der Reunification War ist im Prinzip das, was der Sternbund hat ja zuerst die Hand ausgestreckt zur Peripherie und hat gesagt, hier tretet dem Sternbund bei. Mhm. Das fanden jetzt die Peripheriestaaten jetzt erstmal nicht so einladend. Weil das mit Diplomatie nicht hingehauen hat, hat man dann versucht, das halt militärisch zu lösen. Und das war der berühmt-berüchtigte Reunification War, der ja, jetzt hat das nichts unbedingt was mit Steiner zu tun, aber gerade im Bereich des Taurus-Konkordats zu sehr, sehr blutigen Schlachten geführt hat.
Genau, was da die Viola eben in diesem Krieg macht, und das deswegen ist ja quasi insofern interessant, ist, um eben einen gewissen Teil der Rimworlds in den Krieg hineinzuziehen, hat sie das quasi öffentlich gemacht, dass sie auf eine der Außenwelten geht, mhm. Hat dort quasi sich selbst quasi als Köder ausgelegt. Ja? Das hat dann auch funktioniert, also die Rimworlds Alliance hat quasi das angegriffen, das Ganze, ja. Und die siebten Amaris Legionnaires haben dann auch versucht, noch sie zu retten, ja. Und haben dann auch den Kampf gewonnen. Allerdings war sie tödlich verwundet. Und das war natürlich insofern blöd, denn jetzt hatten die Steiner einen Kevin.
Mhm. Kevin!
Genau.
Kevin also allein.
Alpha Kevin Steiner Dinesen wurde zum 11. Archon des Lyrianischen Commonwealths.
Ja. Okay. Wollen wir mit Kevin jetzt weitermachen oder wollen wir das für den zweiten Teil aufheben?
Ich glaube, jetzt ist ein guter Break, weil jetzt sind wir Reunification, haben den Kevin als Archon. und ja, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Okay, ohne? Okay.
Ja, das.
Dann habe ich mir so aufgeschrieben, mit Kevin geht es dann nächste Mal frisch weiter. Ist bis jetzt noch irgendetwas, was wir jetzt noch vielleicht nicht erwähnt haben oder wo ihr nochmal sagen müsst, hier, das ist noch eine interessante Geschichte, die wollt ihr noch erwähnen haben, bis jetzt irgendwie?
Tausend Sachen und auch nichts. Ja. Also wie gesagt, das ist sehr viel Details, kreuz und quer. Da versucht man sich dann halt so einen roten Faden durchzuziehen.
Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Steiner Teil 1 oder das Lyranische Commonwealth Teil 1. Teil 2 machen wir dann demnächst. TM, müssen wir einen neuen Termin aussuchen und dann schauen wir mal, ob dann Olli wieder fit ist und endlich sein Lieblingshaus mit besprechen kann.
Mhm.
Wobei, etwas hat die Viola noch gemacht, was vielleicht einige Zuseher auch wirklich interessiert. Nämlich kurz bevor der Kevin Achon wurde und also kurz bevor sie da komplett ausgezuckt ist, Das genaue Jahr weiß man nicht hundertprozentig, aber sie hat die Dimwiki-Brauerei gegründet. Also quasi das beste Bier der inneren Sphäre haben wir Viola zu verdanken. Eine schwer depressiven Frau.
Ein Hoch auf Viola.
Genau. Ein Hoch auf Viola.
Okay, gut, dann. Ich danke euch beide schon mal für diese ganze Expertise. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen gerade zum Haus Steiner noch habt oder sonst Wünsche, Anregungen, einfach auf einen der Wege uns zukommen lassen. E-Mail, Homepage, YouTube, Facebook, Discord. Sucht euch da was aus. Haut die Fragen einfach irgendwo hin. Wir versuchen sie dann zu beantworten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, ciao.
Inspection successful.
Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back.
Shutting down.